Alex, willkommen im Podcast.
Danke.
Schön, dass ich hier wieder mal zu Gast sein darf bei euch im Microsoft Office hier in München. Sag uns doch mal, wer du bist und was du machst.
Genau, also ich bin Alex Gärtner, ich bin CFO bei der Microsoft Deutschland und Österreich. Seit jetzt ziemlich genau einem Jahr. War vorher in der Schweiz als CFO tätig für die Microsoft und davor viele Jahre im Ausland. So der rote Faden. Ich war in Wien studiert, bin dann nach Dubai gegangen. 12 Jahre in Dubai und ein kleiner Abstecher nach Russland war auch dabei, damals noch mit der IBM.
Vielleicht, Dubai ist ja interessant, das war damals noch nicht so.
Das war noch nicht so auf der Karte, jetzt, ne? Ja, das war 2008, da haben mich viele ein bisschen schräg angeschaut, dass ich da hingegangen bin.
Nicht schlecht. Und das war direkt nach dem Studium?
Nee. Das war fast direkt nach dem Studium, ja.
Was hast du da gemacht?
Ich war bei der IBM, auch in Finanzrollen. Im Controlling, im Audit, klassische eigentlich Finanzschule, sage ich mal in dem Sinne, nur halt nicht in Deutschland.
Nicht schlecht. Und war immer schon Finanzen für dich so, was will ich machen, oder?
Irgendwie schon. Ich komme ja ursprünglich aus Leipzig, bin Kind der 80er und habe dann irgendwie gerade mit der Wiedervereinigung halt eben auch ziemlich starke wirtschaftliche Druckpunkte wahrgenommen als Jugendlicher und haben mir gedacht, ich gehe in irgendwas, was überall funktioniert und das war irgendwie Finanz, ist irgendwie so wie eine universelle Sprache.
Stimmt.
Kannst in jedes Unternehmen gehen, haben eigentlich meistens einen Finanzler.
Das stimmt. Ja, also Haushalten ist ja nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im Privaten immer gut zu können, ne? Also man weiß, wie viel reinkommt und wie viel rausgeht.
Das macht aber meine Frau.
Zu Hause kannst du es nicht so gut, oder?
Nee.
Schauen wir mal, ich bin mal gespannt, vielleicht finden wir am Ende noch ein paar teure Hobbys raus oder sowas.
Ja, vielleicht.
Okay, was bedeutet denn CFO Deutschland und Österreich genau bei Microsoft? Gib uns mal ein bisschen Kontext, wie groß ist das, was liegt da alles für Aufgabenbereich und so weiter?
Ja, also die Microsoft Deutschland ist und Österreich ist tatsächlich die eine der Top 3 Niederlassungen außerhalb der USA. Ganz genaue Zahlen veröffentlichen wir ja nicht, deswegen kann ich dazu nichts Genaues sagen, aber es ist so in den Top 3 als Markt. Das macht uns hier natürlich sehr stolz. Mein Team ist, ich würde sagen, für meiner Wahrnehmung nach sehr lean. Also ich habe knapp 15 Mitarbeiter. Die meisten davon sind im Vertriebscontrolling. Und wir helfen, sage ich immer, meinem Businesspartnern, also der Geschäftsführung, zur richtigen Zeit über die richtigen Sachen in der richtigen Intensität zu sprechen. Weil es halt auch ein relativ komplexes Business ist bei der Microsoft. Mhm. Also es ist viel mehr als die klassischen Lizenzen, die ja wahrscheinlich der ein oder andere kennt. Das ist auch das Data Center Business, es ist eben auch ein Security Business. Wir haben 30.000 Partner in Deutschland, über die wir arbeiten. Wir haben 7 Niederlassungen, also wir sind schon seit 40 Jahren sehr aktiv hier im deutschen Markt.
Das ist echt lean. Wie viele Leute hat Microsoft in Deutschland, weißt du das?
3.000,
okay. Das ist ein gutes Ratio, würde ich mal sagen, oder?
Ja.
Okay. Woran liegt das? Also liegt das daran, dass ihr extrem automatisiert, technologisch aufgestellt seid, selbst auch? Oder ist es halt natürlich auch mit dem Headquarter natürlich wahrscheinlich auch?
Beides würde ich sagen. Es ist zum Teil organisatorisch. Also wir haben sehr starke zentrale Funktionen natürlich, die uns Dienstleistungen erbringen. Mhm. Aber ich würde sagen, was du auch gesagt hast, eben das starke Einsatz von Technologien. Wir müssen unsere eigenen Champagner sozusagen trinken oder unser eigenes Hundefutter essen, wie man so schön sagt im Englischen. Und das machen wir mit einer großen Begeisterung. Also wir überlegen uns ständig, wie können wir unsere eigenen Businessprozesse neu umdenken, verbessern. Also Forecasting haben wir fast automatisiert. Vieles Reporting ist eigentlich ein Self-Service-Ansatz mit einer Unified Data-Plattform. Das haben wir schon seit vielen Jahren. Und jetzt überlegen wir natürlich auch, was können wir mit generativer KI machen. Bin ich sehr stolz darauf, was das Team hier in Deutschland macht, weil viele Ideen kommen hier aus Deutschland, aus unserem Team, die da sehr strukturiert rangehen. Klassisch gute deutsche Tugend, aber halt auch mit einer gewissen Spritze Kreativität. Und das macht schon Spaß. Und ich sehe auch die Begeisterung im Team.
Okay, cool. Hast du da vielleicht so ein, zwei Beispiele für diese Ideen oder die Automatisierungen?
Forecasting schon, und dann, schon stark automatisiert, aber zum Beispiel, was macht so ein klassischer Finanzler? Der macht natürlich auch zum Ende des Jahres, wir sind jetzt hier gerade am 2. Juli, wir haben gerade unser Jahr abgeschlossen, auch viel Kommunikation ins Business, wo sind wir rausgekommen, wo waren wir vielleicht hinter den Erwartungen, wo haben wir die Erwartungen übertroffen, warum, weshalb, etc. Und das haben wir jetzt alles komplett quasi, lassen wir uns von der KI einen Draft vorschreiben.
Okay.
Weil im Endeffekt unser Vorstand sagt, ich gebe euch statt 4 Tagen für ein Close nur noch 2 Tage. Hm. Ich brauche das schneller, sonst überlegt ihr euch zu viele Gedanken an Geschichten. und das Team hat gesagt, okay, dann lass mich doch mal 85% der Informationen von der KI zusammenfassen. Mhm. Wir hatten einen ITler, der uns geholfen hat, die Daten in ein semantisches Modell zu übersetzen, damit also die KI auch versteht, von welchen Daten wir da sprechen. Mhm. Aber der Prompt kommt vom Fachmitarbeiter, also vom Controller. Mhm. Und natürlich kann die KI nicht alles wissen, weil die kann nur das wissen, was für Daten im Endeffekt im System sind. Mhm. Ein Teil ist hoffentlich immer noch in den Köpfen und in den Erfahrungsschätzen sozusagen zwischen den Ohren. Das erweitert der Controller dann im Endeffekt und dann das, die Kommunikation raus an das Business ist schon vollautomatisch. Wird von Cowork sozusagen vollautomatisch in einen Newsflash sozusagen an das Business kommuniziert.
Okay. Klingt cool. Wie glaubst du, wird das jetzt noch mehr eingreifen in die Finanzfunktionen? Wie könnte so eine Finanzorga dann nochmal in der Zukunft aussehen? Wird es dann einfach immer leaner, schlanker oder?
Ich glaube, wir gehen halt weg vom Herr der Zahlen, Herr oder Herrin der Zahlen und mehr zum Business Partnering. Weil wir also gerade im IT-Business-Segment nehmen halt auch wahr, der Markt bewegt sich unglaublich schnell. Ich war jetzt eine Woche in den Pfingstferien, komme zurück, habe gedacht, ich bin mehr oder weniger on top of things mit Copilot und Cowork und dann gibt es jetzt aber Scout. Das ist so quasi so ähnlich wie das Claw, nur halt im Enterprise-Modell sehr, sehr sicher. Mein Gott, da muss ich wieder neue Sachen lernen. Ich war doch nur eine Woche weg. Und das ist, glaube ich, die neue Realität. Also dieses Business-Partnering, dieses wo sich Märkte neu auftun und hinbewegen. Wollen wir da mitspielen? Wollen wir da nicht mitspielen? Haben wir da ein Offering? Wie gehen wir es an? Ich glaube, das ist eine sehr starke Funktion von Finanz, da das Business mit zu begleiten. Und zweitens glaube ich natürlich auch so Grundtugenden, Prioritäten setzen und zu schauen, sind wir da auf dem richtigen Weg oder gibt es Abweichungen von den Erwartungen und warum? Also wie gesagt, dieser Trusted Business Advisor Part, der wird glaube ich immer wichtiger. Mhm. Also weniger die Zahlen zusammen aggregieren und reporten, sondern mehr Ableitungen zu treffen, was sind Handlungsoptionen, welche Entscheidungen sollten wir treffen und sind wir auf dem richtigen Pfad, diese Entscheidung auszuführen. Mhm.
Also eigentlich muss man jetzt nicht mehr so gut in Mathe sein, oder?
Ja, die 4 Grundrechenarten sollte man schon irgendwie. Ja.
Stimmt es eigentlich, dass die KI nicht so gut rechnen kann?
Kannst du? Ja.
Ja.
Es kann, ja.
Komisch, oder? Irgendwie.
Es ist halt ein Wahrscheinlichkeitsmodell, sondern kein deterministisches Modell. Mhm. Das heißt, 2 plus 2 ist halt nicht 4, sondern wahrscheinlich 4.
Okay.
So kann ich es am besten zusammenfassen.
Ja, ich habe das letztens auch irgendwo diskutiert, ich glaube sogar hier im Podcast. Und das hat mich irgendwie verwundert. Da dachte ich mir so, das wäre doch eigentlich so eins. Aber dann ist es eben
ein Wahrscheinlichkeitsmodell. Es ist ein Wahrscheinlichkeitsmodell. Und das ist eben das andere. Das haben wir halt eben sehr schnell. Wenn du halt anfängst, damit zu arbeiten, merkst du es sehr, sehr schnell. Mhm. Die gleiche Frage zweimal stellen führt zu leicht anderen Antworten.
Ja.
Sind wir nicht gewohnt, wenn wir mit dem Computer arbeiten?
Total.
Weil wir sind halt eben gewohnt, das 1-0. Mhm. Und hier ist es eben nicht 1-0, sondern wahrscheinlich. Und das führt dann eben, wenn man halt sich das überlegt, wie man generative KI in Businessprozesse einbaut, zu einem ganz neuen Denken. Mhm. Das heißt, wo baue ich meinen Intelligenzlayer sozusagen aus? Wie formuliere ich den? Wann nehme ich generative KI? Wann nehme ich nicht generative KI? Mhm. Weil die anderen Modelle hat ja kein Mensch abgeschaffen, die gibt es immer noch. Mhm. Also unser Machine Learning, was ich genannt hatte beim Forecasting, ist kein generative KI-Lösung, sondern ist ein Machine Learning. Und Machine Learning ist, wenn man, also jetzt wird es wieder ein bisschen mathematisch, ist ein statistisches Regressionsmodell. Also wo liegt wahrscheinlich der nächste Punkt?
Ja.
Und das mit vielen Punkten im System kriegst du das halt relativ gut hin, wenn du modellierst, wie sich dein Business verhält.
Das heißt, die essentiellen Fragen dann sind auch, wo mache ich ein deterministisches Modell rein und wo ein Wahrscheinlichkeitsmodell?
Ganz genau.
Okay. Mal sehen. Wie bist du denn genau dahin gekommen? Sag nochmal kurz. Also wir waren vorher kurz schon in Dubai, also zumindest gedanklich. Ja. Und dann bist du, warst ja auch bei anderen IT-Firmen.
Ja, bei der IBM, ja.
Genau. Erzähl mal kurz die Story.
Ja, ich habe eigentlich immer, also ganz transparenterweise, meine Frau ist aus Frankreich, die sind ein bisschen flotter im Studium als wir in Deutschland. Also hat aber auch damit zu tun, dass die natürlich keinen Zivildienst gemacht hat, etc. etc. Und dann war sie also schon voll in der Arbeit. Wir waren damals schon zusammen und ich war der Student und das macht dann budgetweise nicht so viel Spaß, wenn der eine. Und dann habe ich mir einen Nebenjob gesucht. Und der Nebenjob war tatsächlich dann bei der IBM, klassischer Werkstudent-Vertrag. Und scheinbar hat ihnen gefallen, was ich mache, haben sie mir einen Vertrag dann angeboten, da einzusteigen bei der IBM in Wien. Haben dann aber relativ schnell, wie das so eine IT-Firma oft macht, schnell umstrukturiert. Haben gesagt, du kannst jetzt entweder nach Prag oder nach Dubai. Und ich hatte mir halt gedacht, mein Gott, Dubai war ich noch nie, möchte ich mal hin. Gehen wir, meine Frau hat auch mitgezogen. Und dann waren wir auf einmal in Dubai. Und dann war Finanzkrise. Das heißt, das war genau die Zeit, wo die ganzen Autos einfach auf den Parkplätzen abgestellt wurden.
Wow, okay.
War so eine etwas unsichere Zeit, aber dann ein Schritt nach dem anderen. Man kann sich ja im Endeffekt, man kann nur das beeinflussen, was im unmittelbaren Einflusssphäre eines selber liegt. Und dann haben wir halt angefangen zu arbeiten. Es war eine unglaublich tolle Zeit. Mhm. Unglaublich tolle Zeit. Ich glaube, dass was mich da am meisten geprägt hat, war, ist eben, wie bezeichnend es ist, wenn man eine starke Vision hat und im Endeffekt die Kräfte eines Landes bündelt auf diese eine Vision. Mhm. Also im Endeffekt die Vision in Dubai natürlich, das Land unabhängiger vom Öl zu machen, dort ein Wirtschaftszentrum aufzubauen, etc. etc. Es ist eben ein bisschen schmerzhaft zu sehen, was im Moment da gerade passiert in der Region, was da auch kaputt gemacht wird. Aber wie gesagt, in der Zeit war das halt eine treibende Kraft. Und dann ist es halt so, da gibt es halt keine Vorbehalte, okay, der ist jetzt jung, sondern es war halt, okay, du willst was machen, du willst es bewegen, wir geben dir immer mehr. Mhm. Mal gucken, wann du umkippst sozusagen. Ja. Nicht von der Belastung her, sondern von der Verantwortung her. Und das ging dann alles relativ schnell, bin ich sehr glücklich. Mhm. Und dann kam, ich glaube, der große einschneidende erste Moment war, dass man mir dann gesagt hat, müsst nicht CFO in Russland werden. Ich dachte so, wie jetzt? Warum nicht?
Bist du nach Russland gegangen?
Dann bin ich nach Russland gegangen, 2014.
Mit der Family wieder?
Mit der Family. Bis dahin waren wir dann verheiratet, Kinder gerade geboren, Frau hat gerade eine kleine Mutterschutzpause genommen, hat mich da unterstützt, ganz stark. Und dann waren wir dann auf einmal in Russland.
Crazy. Okay. Wie hast du die Entscheidungen damals so für dich eingeordnet? War das für dich schwierig oder bist du jemand, der einfach sagt, nö, dann arbeite ich halt da. Ist ja egal.
Es war, also was ich glaube wichtig ist, es gibt natürlich dann ein Support-Netzwerk in so einer Firma. Hm. Mentoren, die an einen glauben, die sagen, du kannst das. Mhm. Auch wenn du in dem Augenblick vielleicht selber sagst, ui, es ist schon eine große Sache. Du wüsst gar nicht, wo ich da jetzt anfangen würde. Und die sagen, keine Sorge, Step by Step. Es gibt ein ganzes Netzwerk in so einer Multinational Firma, die dich da unterstützt. Okay. Was sind die Sachen, auf die du achten solltest? Welche Sachen kannst du noch lernen, etc.? Das ist dann, glaube ich, ganz wichtig in dem Augenblick. Also das hat mir geholfen. Punkt zwei, wir hatten ja schon den einen Umzug nach Dubai gemacht. Mhm. Das heißt, du weißt dann schon, okay, ich weiß, wie man umzieht. Okay, es ist dann ein bisschen anders mit Kindern und mit Familie, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Mhm. Und ja, und dann fängt man einfach an, Tag 1, Tag 2, Tag 3, einen Schritt nach dem anderen und versucht, wie gesagt, jeden Tag das Beste zu geben und nachjustieren, wo man nachjustieren muss und dann, wie gesagt, das ist ein bisschen wie Training, Muskelmasse aufbauen. Okay. Und dann nach Russland wieder zurück nach Dubai gegangen für 3 Jahre. Das war dann schon quasi ein Non-Event. Da wusste man schon, wo man hingeht und das war dann ganz, ganz easy.
Und hattest du irgendwie so Schwierigkeiten, dich dann auch, also da so kulturell reinzufinden? Weil ich meine, es ist ja ganz anderes Land, ganz andere Leute. Das ist eine ganz andere Sprache vor allem auch.
Ja, also jein. Also für meine Frau ja, transparenterweise. Meine Mama ist aus Russland, also ich spreche auch die Sprache.
Ah, okay. Gut, wertvolle Info.
Ja. Also ich,
Es
war nicht ganz ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich habe dort nie gelebt vorher.
Also
das war schon eine Umstellung und vor allen Dingen ist es eine Umstellung nicht alleine, sondern zu viert. Und da gab es immer einen ganz guten Tipp von meiner damaligen Chefin, die mich eingestellt hatte. Die hat gesagt, versuch mal immer nicht zu viele Sachen auf einmal zu verändern, weil du bleibst in der Finanz, das kannst du. Du bleibst in der Firma, das kannst du auch wenn es eine andere Niederlassung ist. Und versuch mal darauf zu fokussieren, dass eben auch das private Zuhause halbwegs funktioniert, weil sonst fehlt dir einfach die Energie, Topleistung im Beruflichen abzuliefern.
Guter Tipp generell. Okay, super spannend. Wenn du jetzt so auf diese Zeit zurückguckst, was würdest du sagen, ist so das eine Learning oder eine konkrete Handlungsempfehlung vielleicht auch an die Zuhörenden?
Ich glaube, ein super guter Tipp, den ich damals wahrgenommen habe oder das wurde nicht an mich persönlich gerichtet, aber es hat unglaublich mit mir resoniert. Die damalige CEO von IBM hat gesagt, Ginni Rometty hat gesagt, Growth and Comfort cannot coexist.
Mhm.
Also Wachstum und Komfort können irgendwie nicht gleichzeitig existieren. Man muss seine Komfortzone verlassen, wenn man wachsen will.
Mhm.
Das heißt was? Das heißt konkret, wenn ich in einen Job reingehe, und das sage ich auch oft meinem Team und Mentees, sage ich, wenn du dich bequem fühlst, wenn du glaubst, du bist ready für den nächsten Job, dann ist er eigentlich ein Tick zu klein.
Ja.
Dann musst du eigentlich ein bisschen höher zielen, so dass du dich unwohl fühlst.
Mhm.
Das soll natürlich halt nicht heißen, du sollst in Harakiri-Mission reingehen, wo du gar nicht wüsstest, was du tust, aber so ein bisschen Nervosität und ist gesund und ist wichtig.
Okay.
Weil das bedeutet auch für deine mentalen Muskeln sozusagen, dass sie sich anstrengen müssen und sich weiterentwickeln müssen. Also ich hatte großen Respekt auch, als ich in die Schweiz gegangen bin als CFO, weil ich war noch nie in einem Mature Market.
Mhm.
Ich hatte großen Respekt, als ich dann hier nach Deutschland als CFO gegangen bin, weil das ist schon eine andere Organisation und Nummer Top 3, wie gesagt, in der Microsoft-Welt ist jetzt nicht ganz klein. Habe ich schon großen Respekt davor.
Mhm.
Und auch heute noch stelle ich mir oft die Frage, erfülle ich die Erwartungen, erfülle ich meine Ziele? Und dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn du dann natürlich ein Mentee-Network oder Mentor-Netzwerk hast, nicht nur den Manager, das dir dann auch Feedback-Loops gibt und dir auch weiterhin Tipps gibt, wo du dich weiterentwickeln kannst.
Okay. Also sozusagen immer zu schauen, dass man irgendwas findet, was einem schon so ein bisschen nervös macht, aus dem Komfort lockt, aber auch nicht zu viel. Ist dann schwierig zu finden, wo ist da genau die Mitte, oder?
Ja, ich wie gesagt, es gibt also die drei Säulen sozusagen ist privat, also Ort, Fachbereich sozusagen oder Metier und dritte wäre dann die Industrie.
Mhm.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich gehe in eine komplett neue Industrie, bleib aber in München und in Finanz, okay.
Mhm.
Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe nach Japan in eine neue Industrie und mache COO, habe ich alle drei Sachen auf einmal verändert.
Ja.
Und das wird dann, das kann gut gehen, also, aber es ist halt eine höhere Wahrscheinlichkeit für Instabilität, dass eine der drei Säulen anfängt zu wackeln, als nicht.
Mhm.
Also so, das macht jeder wahrscheinlich ein bisschen auf seine Art und Weise, aber das funktioniert halt bei uns in der Familie ganz, 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 ganz okay.
Okay. Mir fällt gerade auf, du warst ja dann bei, oder wie war die Transition von IBM zu Microsoft, oder?
Ja, genau, von IBM zu Microsoft, das war 2020. Im Endeffekt, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie kam, also ich war lange mit Microsoft in Kontakt, weil halt auch viele Freunde, irgendwie ist es halt irgendwie in das Industry, zu Microsoft gegangen sind und mir immer das Feedback gegeben haben, ey, ich glaube, du würdest hier ganz gut reinpassen vom Mindset, von der Kultur. Also ich hatte aus meiner Sicht ein sehr gutes Trajectory bei der IBM. bin auch sehr dankbar für die Zeit, wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, aber irgendwie kam halt dann eine Möglichkeit zu wechseln und wie gesagt, viele in meinem Netzwerk haben mir gesagt, wir glauben, du könntest da gut reinpassen und du würdest viel Spaß dabei haben.
Cool.
Also es war nicht eine, ja, es war nicht eine, ich bin nicht von irgendwas weggerannt, wie man so schön sagt, ich bin etwas eher zu etwas hingegangen. Ja.
Immer wieder Empfehlungen, ne? So Empfehlungsmarketing sozusagen funktioniert immer noch sehr gut.
Ja,
hier. Ja. Okay, cool. Mega spannend. Jetzt in deiner CFO-Function. Hier hören ja viele Leute zu, die sind selber auch im C-Level oder interessieren sich dafür. Was sind so deine konkreten Erfolgsstrategien, um auf Kurs zu bleiben?
Ich versuche mir eine gesunde Neugier zu behalten, Sachen zu verstehen.
Mhm.
Aber auch immer mit dem Hintergedanken, wenn man zum Beispiel ein Problem verstehen will, wie könnt mit dem kreativen Ansatz, wie könnte denn eine Lösung aussehen? Also dieses Growth Mindset, was bei Microsoft stark beschrieben wird, also dieses weniger alles wissen zu müssen, sondern eher alles verstehen zu wollen, ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Auch so stelle ich auch Mitarbeiter ein, also oder so suche ich Talente, dass ich sage, okay, ein bisschen weniger Problembeschreibung und ein bisschen mehr Ideen, wie eine Lösung aussehen könnte. Zweitens, das ist immer ein bisschen schwierig bei IT-Firmen. Ich sage immer ein bisschen mehr Prozess verstehen und weniger auf den Technologie aufspringen. Also wir hatten ja kurz drüber gesprochen, ne, dass die richtige Technologie für das richtige Problem und das Problem kann man aber erst so richtig beschreiben oder erfassen, wenn man den Prozess sich anschaut. Also welchen Business-Prozess versuche ich ja eigentlich gerade zu verbessern? Und ich glaube, der dritte Teil, das hatten wir ja auch ein bisschen jetzt angerissen, ist, auch das ist immer so ein bisschen interessant, den menschlichen Teil nicht unterbewerten.
Mhm.
Wir sind halt alle keine Maschinen, sondern also sind ja schon noch Menschen, menschliche Wesen mit unseren eigenen Zielvorgaben, mit unseren eigenen Situationen zu Hause, sind keine Roboter, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, dass man das irgendwie auch nicht vergisst in der Zusammenarbeit, das ist glaube ich auch ganz wichtig. Also diese drei Komponenten sind universell anwendbar in jedem Unternehmen, glaube ich, und in jeder Situation.
Cool.
Dann gibt es natürlich Spezifika für Microsoft und was auch und für den Markt, aber wenn ich jetzt an die Zuhörer denke, die aus verschiedensten Bereichen kommen, dann glaube ich, sind die drei Sachen.
Dennoch, hast schon recht, also das ist natürlich interessant jetzt, du bist ja jetzt mit Microsoft sozusagen, viele Leute da draußen arbeiten halt mit Office, ne? Das ist wahrscheinlich so die dominante Plattform hier im deutschsprachigen Raum. Ihr seht jetzt wirklich on the forefront, wie das Thema Technologie in die Geschäftsprozesse eingreift etc. Siehst du da Chancen, Risiken gerade oder auch generell unabhängig von Technologieentwicklungen? Was siehst du da gerade so, speziell vielleicht auch aus deiner Rolle heraus?
Ich sehe das eigentlich als Fortführung von dem, was wir schon die letzten 40 Jahre mit dem, weiß nicht, oder auch vorher mit dem PC und dann mit dem Internet und mit dem Smartphone und mit den ganzen verschiedenen Plattform-Shifts gemacht haben. Also ich glaube, die Zukunft wird das alles als ein großes digitale Revolution sozusagen beschreiben.
Okay.
Also das und das ist eigentlich, was wir jetzt sehen, ist so die logische Fortführung.
Mhm.
Der eine große Unterschied, den ich vielleicht wahrnehmen würde, und das klingt jetzt, ich bin ja noch gar nicht so im Vergleich zu einigen anderen vielleicht so lang dabei, sage ich jetzt mal, dass ich mir anmaßen würde zu sagen, damals, aber ich finde die Geschwindigkeit schon sehr, sehr schnell.
Mhm.
Ich hatte ja das Beispiel mit dem eine Woche im Urlaub genannt, also das ist im Moment schon und ich weiß auch den, also ich glaube auch den Grund verstehen zu können. Ne?
Ja.
Wenn man jetzt überlegt für einen Softwareentwickler, dass der im Endeffekt ist bei uns bei Microsoft, werden 37% vom Code mittlerweile von der KI geschrieben. Und wenn man halt eben 90.000 Ingenieure hat, die Softwarecode schreiben, wenn die ihre Produktivität um 40% erweitert haben, indem man GitHub Copilot oder andere Tools eben ihnen an die Hand gegeben hat, dann schreiben wir einfach so viel Code, und alle anderen machen das Gleiche und wir haben mittlerweile Phänomene, wo wir Anthropic, OpenAI, das sind Firmen, die sind um ein Vielfaches kleiner, sind aber extrem produktiv darin, ja, neue Sachen zu entwickeln und das in einer Geschwindigkeit, wo man vielleicht gar nicht mehr mit den traditionellen Denken und den traditionellen Mechanismen, Go-to-Market etc., hinterherkommt. Das heißt, dieser Cycle von wir arbeiten an einem Code, wir releasen den in irgendeinem Developer-Conference ein- oder zweimal im Jahr und da gibt es halt ein Version 1 und ein Version 1.2 und 3 und dann gibt es halt im nächsten Jahr, das ist alles weg. Das ist alles über den Haufen geworfen worden. Und das Faszinierende, was ich glaube, viele gar nicht wahrnehmen, ist, dass die Barriere zwischen Mensch und Technologie so dünn war wie nie.
Mhm.
Ja, also wer würde sich selber als Coder bezeichnen?
Ja.
Wahrscheinlich die wenigsten. Aber die Realität ist, wenn man in dem Augenblick, wo man eben sowas wie Cowork oder Scout benutzt, läuft im Hintergrund eine KI, die Code schreibt.
Ja.
Das heißt, ich stelle meine Frage eigentlich nur noch in einem menschlichen Sprachkontext und die KI wandelt das um in eine Lösung, die maschinell beschreibt, also Maschinensprache ist.
Ja.
Und da gibt es, glaube ich, unglaublich viel Potenzial.
Hm.
Unglaublich viel Potenzial.
Stimmt, ja.
Und das ist das, woran wir sagen halt, hey, wir wollen, also was mich bei Microsoft unglaublich motiviert, ist die Mission, ne? Dieses Empower every person and organization on the planet to achieve more.
Mhm.
Das heißt, uns geht es ja nur gut, wenn es unseren Kunden gut geht. Und das ist dieses Empower, das ist gar nicht so leicht ins Deutsche zu übersetzen. Enable.
Ja.
Also Empower ist nicht so einfach übersetzbar, aber wenn man sich die Definition anschaut, dann steht da halt so Sachen wie, man hat das Selbstvertrauen, selber eine Entscheidung zu treffen und etwas zu tun.
Ja.
Und das ist, finde ich, unglaublich inspirierend, dass wir eine Produktivitätssoftware tun, die Menschen in der Kollaboration zusammenbringt, aber eben auch das Selbstvertrauen geben, den Schritt zu wagen und etwas zu tun für den Mehrwert. Also das inspiriert mich schon. Und da sehe ich auch unglaublich Potenzial.
Ja, das ist gut. Und Risiken?
Risiken sind natürlich, da hat unser President, Brad Smith, ein sehr interessantes Buch geschrieben, das heißt Tools and Weapons.
Mhm.
Empfehle ich jedem mal zu lesen. Er hat das vorgestellt als am ersten Tag, als ich hier bei Microsoft angefangen habe. Das war ein bisschen Zufall. Und da war er da und zur Münchner Sicherheitskonferenz. Also der ist regelmäßiger Gast bei der Münchner Sicherheitskonferenz,
ja,
und hat eben ein Buch geschrieben, über die Dynamik des menschlichen Seins, wie man im Endeffekt jedes Werkzeug auch in eine Waffe,
ja,
umgewandelt hat. Und ich glaube, da sind auch sehr hohe Herausforderungen gegeben. Es ist halt ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug und kann damit auch ein sehr, sehr mächtiges Instrument sein, um Schaden anzutun. Wir müssen als Menschen, als Gesellschaft einfach lernen, damit umzugehen.
Mhm.
Wie mit jedem Werkzeug,
dass
wir positiv, dass wir mit einem positiven Hintergedanken entwickeln und das dann von negativer Energie adversely sozusagen eingesetzt wird.
Mhm. Ja, belassen wir es mal dabei, weil sonst müssen wir einen neuen Podcast aufmachen. Was würdest du machen, wenn du ab morgen jetzt nicht mehr hier CFO wärst und keine Geschäftswelt, sondern du könntest was ganz anderes
das
machen?
Ja, also entweder Reiseführer oder Bienenzüchter.
Okay.
Warum? Also ich kann.
Also, sag mal. Also.
Ich reise unglaublich gern.
Mhm.
Also das ist so der rote Faden und das ist auch irgendwie, was meine Family, wo meine Family viel Energie rauszieht. Also ich war schon in vielen, vielen Ländern, in Europa, in Middle East. Also das ist wirklich, ich glaube, wir fallen in die Kategorie, dass wir selten in ein Land zweimal reisen, außer Frankreich. Meine Frau ist aus Frankreich.
Hm.
Und Bienenzüchter. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das irgendwie für ein Ökosystem unglaublich wichtig ist, dass da also gesunde Bienen sind. Und eigentlich interessanterweise Also dass eines der most domesticated animals eigentlich ist nach Rind, Schwein, Schaf oder so, ist Biene Nummer 4 Contributor zu einem Bruttoinlandsprodukt. Ja,
Wahnsinn,
muss man
okay.
Nachschauen. Ja, und meine einzige Sorge ist, ich habe Angst oder ich fühle mich sehr unwohl mit Insekten.
Okay, ja, es ist schon, die sind schon angsteinflößend, aber, ne, diese Summen.
Ja, ja, aber eigentlich ist es doch nicht so kompliziert. Also im Sinne von, man setzt es auf und dann wird gearbeitet und irgendwann Honig.
Ja, und hat dann immer mehr Bienen. Ja, also ich supporte es. Ich kann mal gucken, ob ich jemanden kenne, der dich da enablen oder empowern kann sozusagen.
Braucht auch nicht viel Real Estate. Also
nee, stimmt. Das ist auf dem Dach, ne?
Ja.
Hast du ein Dach hier?
Nee, wir haben Bienen hier.
Ihr habt hier bei Microsoft Bienen,
ja,
echt?
Ja, wir haben Bienen und zweimal im Jahr kommt jemand und verkauft Honig. Hat sogar einen Preis gewonnen. Ja.
Ja, okay, das scheint.
Ich hatte die Idee aber auch schon vorher.
Ah, okay. Ja, gut, dann lass doch mal dranbleiben. Also wir machen da nochmal ein Check-in hier im Podcast, wenn du deine Bienen hast oder wenn das irgendwann mal umgesetzt ist.
Ja.
Sehr gut. Reiseführer, wärst du dann so ein klassischer Reiseführer mit so einer Fahne und so einem, würdest die Leute dann selber ganz normal, so wie man es kennt, rumführen oder wäre das irgendwie anders?
Ich glaube, ich würde ins Custom Travel Segment einsteigen und wäre dann der freundliche Begleiter, der alle Probleme wie so eine klassische Support Function halt aus dem Weg räumt.
Ja, sowas habe ich letztens auch gemacht in Südafrika und in Botswana. Da hatte ich auch jemanden dabei, so einen Travel Guide.
Ja.
Mehr, der war dann Teil der Reisegruppe halt und der war der alles konnte und wusste. Ja. Im Gegensatz zu den anderen.
Ich bin auch derjenige zu Hause, der immer die Urlaube plant.
Echt?
Ja.
Das macht bei mir meine Frau, weil ich bin travelmäßig nicht so. Ja. Ich bin so jemand, so der Routine. Ich brauche meine Routine.
Ja.
Deswegen ist es für mich immer angsteinflößend zu reisen.
Ja. Meine Frau fragt mich mittlerweile immer schon so, am Tag der Abreise zum Flughafen, wo fliegen wir eigentlich hin?
Echt?
Ja, ja.
Okay, das ist ein Next Level. Da kann ich noch hinkommen zu dem Level. Mega. Hey, das hat mega Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass die Bienenkarriere irgendwann kommt und dass wir uns bald mal wieder hören.
Absolut. Vielen Dank.
Klasse. An alle, die jetzt noch zuhören, vielen Dank fürs Zuhören. Sendet uns gerne Feedback, Kommentare, bewertet den Podcast, schickt ihn jemanden weiter, der die Episode auch hören soll. Und natürlich auch Kritik. Freue mich immer. Wir machen alles zu Microsoft und auch zu Alex und mir unten in die Shownotes. Da könnt ihr dann gerne noch ein bisschen weiter suchen, wenn ihr jetzt fertig seid mit dem Hören. Und wenn ihr irgendwelche Besetzungen bei euch habt oder im Umkreis hört, also sind das zum Beispiel Executive Search Besetzungen, interimistisch oder permanent, dann kommt gerne auf mich zu. Alex, bis zum nächsten Mal.
Danke.